Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 356.
Österreich 1.
19 Uhr. Die Nachrichten.
Ein Tief mit Kern über Nordskandinavien bringt Regenschauer in Schweden, Norwegen und Finnland. Regenschauer und Gewitter aber auch in den baltischen Staaten, in Polen sowie generell im Ostalpenraum. Gewitterige Schauer entstehen aber auch in den nördlichen Regionen der Balkanhalbinsel oder an der oberen Adria. Gewitterige Schauer auch an der Ostküste Spaniens morgen vereinzelt. Sonst aber scheint morgen in den Mittelmeerländern oft die Sonne. Es ist zum Teil sehr heiß, über 35 Grad sind morgen etwa auf Zypern und im Süden Spaniens zu erwarten. Großbritannien ist zweigeteilt, nach Norden zu, also vor allem in Schottland Regenschauer, nach Süden zu, also in Südengland, Wales und auch im Süden Irlands längere sonnige Phasen. Auch in Frankreich und in weiten Teilen Deutschlands steht morgen ein zeitweise sonniger Tag bevor.
Es ist 19.05 Uhr.
Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить.
Verstehen kann man Russland nicht und auch nicht messen mit Verstand. Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an das Land.
Viktor Voronkov leitet das Zentrum für unabhängige Sozialforschung in St. Petersburg. Wie jeder Russe, der eine sowjetische Schulbildung durchlaufen hat, kennt er die Klassiker der russischen Lyrik auswendig. Selbstverständlich auch diese Zeilen, die literarische Referenz für den Mythos Russland. Das Gedicht stammt von Fjodor Tjutschew, einem Dichter der russischen Romantik und einem Geburtshelfer der russischen Seele, erzählt der Soziologe Voronkov. Bis heute werden diese Verse gerne zitiert, um zu untermauern,
dass ein Fremder Russland ohnehin niemals begreifen würde, dass die russische Seele eben ein Geheimnis sei, an das man nur glauben könne.
Voronkov selbst hält wenig von der rätselhaften russischen Seele. Eine Erfindung des 19. Jahrhunderts sei sie und ein überholter Begriff. Bemerkenswert sei, sagt Voronkov, dass die Vorstellung von der russischen Seele eigentlich im Westen erfunden und in Russland bereitwillig übernommen worden ist.
Wie ist es zum Konstrukt der russischen Seele gekommen? Im Jahr 1839 hat der berühmte Franzose Marquis de Custine Russland bereist und ein Buch darüber geschrieben. Hingefahren ist er als Anhänger der Monarchie. Zurückgekommen als ihr überzeugter Gegner. Er schrieb, es sei ihm unverständlich, wie das russische Volk all das erdulden könne, dieses Leben unter dem zaristischen Regime, wie es von dessen Herrschaft verhöhnt würde. Das, so schrieb er, sei für ihn ein Rätsel.
Die Folge davon sei gewesen, dass die konservative Öffentlichkeit zum publizistischen Kampf gegen dieses Buch mobil machte und Russland als das ganz andere, als das für Fremde Unbegreifliche mystifizierte. So auch der Lyriker Fjodor Tjutschew, der ein zahntreuer Diplomat war.
Kann der Mythos russische Seele überleben? Mentalitäten in Ost und West. Eine Sendung von Gudrun Braunsperger.
Ist die russische Seele ein lebendes Fossil aus der Zeit der Romantik, als Herder die Volksseele entdeckte? In Russland trifft man nämlich auch heute noch, abgesehen von Viktor Voronkov, auf gar nicht wenige Menschen, für die russische Seele Realität hat und Teil ihrer Identität ist. Zum Beispiel Viktor Makarow, Leiter des Lehrstuhls für Psychotherapie der Medizinischen Akademie in Moskau.
Душа – это само по себе понятие не научное. Это понятие духовное.
Die Seele ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein geistiger oder spiritueller. Die Besonderheit der russischen Seele besteht darin, dass die russischen Menschen voll von Emotionen sind. Aber ihnen fehlen die Mittel dafür, diese Emotionen auszudrücken. Sie bersten also förmlich vor Emotionen.
Viktor Makarow muss nicht lange überlegen, um konkrete Eigenschaften der russischen Seele aufzuzählen. Menschen der Extreme seien die Russen und ihre Großmut und Leidensfähigkeit seien sprichwörtlich.
Was wir im Westen vermissen, das ist das Seelenvolle, der Vorrang geistiger Qualitäten und Charakteristika des Lebens vor dem Materiellen. Die westliche Gesellschaft hat ein sehr hohes materielles Niveau für jedes einzelne ihrer Mitglieder erreicht, aber die geistige Seite des Lebens ist dort nicht so zum Ausdruck gebracht wie bei uns.
Zur russischen Mentalität gehöre die Fähigkeit, in kurzer Zeit Höchstleistungen zu erbringen. Auf der anderen Seite aber auch das mangelnde Vermögen, über einen langen Zeitraum hinweg etwas zu erarbeiten, Werte zu schaffen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden könnten. Deshalb, meint Makarow, hätten Russen ein problematisches Verhältnis zu Privateigentum, zu materiellem Besitz. Das hänge mit der Weite des Landes und dem Klima zusammen. Raum muss nicht intensiv genutzt werden und die raue Witterung erlaubt nur kurze und intensive Perioden der Arbeit. Die russische Mentalität sei auch geprägt durch eine fehlende historische Tradition von Freiraum für den Einzelnen.
Bei uns hat man die Leibeigenschaft abgeschafft, als in London die U-Bahn gebaut wurde, also vor nicht allzu langer Zeit. Und dann, nach der Revolution, ist ja de facto die Sklaverei wieder eingeführt worden, als der Staat das Leben der Menschen vollständig kontrollierte.
Der Begriff Mentalität gefällt dem Soziologen Viktor Voronkov gar nicht. Das seien Stereotypen, die dazu dienten, Unterscheidungen zu treffen und die wenig mit der Realität zu tun hätten, etwa der pedantische Deutsche, der schlampige Russe.
Wenn ein Mensch diesem Stereotyp entspricht, dann sagen wir, er ist ein typischer Russe, ein Trinker, ein Faulpelz und vielleicht auch noch ein Schmarotzer. Ein typischer Russe also. Wenn man aber einen echten Russen trifft, der diese Eigenschaften nicht hat, dann sagt man, das ist kein typischer Russe.
Bis zur russischen Revolution verbrachte die adelige Oberschicht viel Zeit in Europa und fühlte sich sehr kosmopolitisch, wie man das damals nannte, und zugleich trotzdem sehr russisch. So mancher russische Roman des 19. Jahrhunderts, etwa ein Großteil der Werke Turgenjews und Dostojewskis, entstand in Westeuropa. Tolstois Helden sprechen Französisch oder Russisch mit ausländischem Akzent. Gerade damals aber hatte die russische Seele Hochkonjunktur. Die sprichwörtliche Liebe zum Leiden der Russen ist auch im orthodoxen Christentum verwurzelt, sagt Makarow.
Das griechisch-orthodoxe Christentum findet am Leiden ebenfalls Gefallen. Findet Gefallen, wenn der Mensch bereut. Freude ist nur dann gestattet, wenn man bereits schwer gelitten hat. Bei uns schätzt man es nicht, wenn sich der Mensch fortwährend freut.
Bernd Rieken ist Professor an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Er ist Ethnologe und Psychotherapeut. Die Mentalitätsforschung sei ein weicher Bereich der Wissenschaft. Früher war sie Gegenstand der Volkskunde. Der ehemalige Begriff Volkscharakter ist allerdings sehr statisch und vernachlässigt eine dynamische Entwicklung innerhalb der Industriegesellschaft. Außerdem besteht die Gefahr von Klischeevorstellungen. Aber im Ausland, schon allein in Deutschland oder in der Schweiz, erlebt man sehr schnell, dass die Menschen dort sich in irgendeiner Weise anders verhalten. Dieses irgendwie anders begrifflich zu fassen, dazu diene die Mentalitätsforschung, etwa in Mikroanalysen, wo man zu einer bestimmten Zeit für einen bestimmten, eng umgrenzten Raum Forschung in Kleingruppen betreibt, sagt Rieken. Dass es einen Mentalitätsunterschied zwischen Ost und West gibt, bestätigt er aus seiner Erfahrung als Therapeut von Klienten mit Migrationshintergrund, die aus Osteuropa stammen und in Wien leben.
Das, was alle gemeinsam haben und was sie von der Mehrzahl der mitteleuropäischen, der österreichischen Patienten unterscheidet, ist zum einen ein stärkeres Eingebundensein in ein größeres Familiensystem, dass Familie und Verwandtschaft immer wieder auch in den Therapien eine große Rolle spielt. Und das andere, was mir auch als Ethnologe aufgefallen ist, ist, dass vom einfachen Arbeiter bis zum wissenschaftlich hochgebildeten Akademiker magische Vorstellungen eine größere Rolle spielen, als es hier der Fall ist. Das Wesentliche für die kommunistische Weltanschauung ist der Mensch in seinen sozialen Bezügen. Die äußeren Einflüsse, die auf den Einzelnen wirken, werden als besonders wichtiges Merkmal genannt. In Umkehrung zu Hegel sagt Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hegel, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Also das Individuum hat Einfluss auf die Umgebung, aber hier umgekehrt, die Umgebung hat Einfluss auf den Einzelnen. Da verbindet sich etwas genuin Modernes, nämlich der Marxismus, mit etwas sehr Traditionellem, nämlich die Verbundenheit mit dem gemeinschaftlichen Leben. Früher mit der Dorfgemeinschaft, der Verwandtschaft, der Großfamilie und hier ist es halt das Kollektiv.
Zu wenig habe man im Blick, meint Rieken, dass das Niederreißen nationaler Grenzen die Betonung regionaler Identität und regionale Abgrenzung fördere. In einem globalisierten Europa müsse man mit einem erstarkten Regionalismus rechnen. Daher plädiert er für eine stärkere Interaktion zwischen Therapeuten und Kulturwissenschaftlern. Man weiß zu wenig voneinander, sagt er.
In Tokio schloss der Nikkei-Index bei 10.474 Punkten ein Minus von 1,6%. Das Wetter. Heute ist es überwiegend sonnig mit Temperaturen um 28 Grad. In den Bergen gibt es zunehmend Quellwolken. Das waren Nachrichten von Schweizer Radio DRS, verantwortlich Christian Moser.
Es ist 9:06, DRS2 à la carte. Bis am Mittag mit folgendem. Seit 8 Jahren gibt es die interaktive Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sie wird rege genutzt, auch von Wissenschaftlern und Studierenden. Der Historiker Peter Haber spricht über Chancen und Nebenwirkungen der Plattform in Reflexe um 11 Uhr. Die Jugendherberge hat Geburtstag. Vor 100 Jahren wurde sie gegründet. Wie es dazu kam, in 100 Sekunden Wissen um 9:45. Und unser Filmquiz um 10 Uhr. Damit ist es Zeit für Kontext. Deutsche haben es in der Schweiz mitunter schwer. Umgekehrt aber genießen auch Schweizer in Deutschland nicht unbedingt den besten Ruf. Schlechtes Hochdeutsch, humorlos, langweilig, langsam, lustlos – das sind die Zuschreibungen, die man antrifft. Dennoch überleben Schweizer im Nachbarland ganz gut, wehren sich täglich gegen die Klischees, die man ihnen anhängt. Eine Spätsommerreportage von Janina Labrat.
Samstagmorgen in Berlin, im Bezirk Friedrichshain, Buxhagener Platz. Am Buxhagener Platz ist Samstagsmarkt. In einem großen Viereck sind Stände aufgebaut. Es riecht nach Fisch, nach indischem Essen, gepressten Orangen und frischem Brot. Die Marktverkäufer bieten Weindegustation an, Bio-Karotten und Salat direkt vom Bauern.
5 große Pamplemousen, 2 Euro.
Ich habe hier jetzt noch 4 Schuhe und 4 Lecker.
Designte Kinderkleider und Fellpantoffeln. Und da steht mitten in der Reihe ein außergewöhnlicher Stand. Ein Sonnenschirm, darunter ein Schild, Schweizer Raclette, überraschend leidenschaftlich. An einem Holztisch arbeiten 4 Verkäufer. Umgeben sind sie von einem Geruch, der an kalte Winterabende im Schnee erinnert. Sie kratzen heißen Raclette-Käse von der glühenden Unterlage, schieben eine neue Portion in den Ofen, arrangieren den glänzenden Käse mit Kartoffeln und Essiggurken auf einen Karton, kassieren, wünschen einen guten Appetit. Die Leute vor dem Stand haben schon eine längere Warteschlange gebildet. 3,25 € für 100 Gramm Raclette-Käse. Ein Käseverkäufer, der überraschend leidenschaftlich eine Schweizer Spezialität anbietet? Warum macht er für sein Ladenmotto vom Schweizer Klischee Gebrauch, wonach Schweizerinnen und Schweizer nicht leidenschaftlich sind? Mit welchen Assoziationen, Bildern, Vorurteilen ist die Schweiz in Deutschland vertreten? In welchem Licht stehen die derzeit 3.800 Schweizer in der Großstadt Berlin mit fast 3,5 Millionen Einwohnern? Eine Umfrage unter Berlinern über die Schweizer Mentalität lässt 3L immer wieder aufblitzen. Die 3L heißen langsam, langweilig, leidenschaftslos. Michael Angele aus Biel und heute in Berlin lebend lacht über solche Anspielungen.
Eine gewisse Leidenschaftslosigkeit gibt es ja in der Schweiz. Die werden natürlich aufgefangen durch andere, vielleicht positive Sachen, also Zuverlässigkeit. Aber als Latino-Liebhaber sind die Schweizer jetzt nicht gerade verschrien. Und das hat schon seine Gründe.
Die Latinos sind leidenschaftliche Liebhaber. Auch hier dreht es sich um ein gängiges Klischee. Richtig oder falsch, sei mal dahingestellt. Michael Angele ist Redaktor bei der linksliberalen Wochenzeitung Freitag. Wir machen einen Stadtspaziergang vom Bahnhof Friedrichstraße zum Regierungsviertel, befinden uns also auf dem Boden der ehemaligen DDR. Seit Anfang der 90er Jahre lebt Michael Angele auf dieser Seite der Stadt. Als 26-jähriger Student ist er kurz nach dem Mauerfall nach Ost-Berlin gekommen. Wieso ausgerechnet in diesen Zeiten, als die Grenze geöffnet wurde und die DDRler im Aufbruch waren?
Weil ich sowieso eine Vorliebe für etwas komische Orte haben, die mittendrin und doch irgendwie nicht in der Mitte sind. Und ich bin da zu diesem Ort gekommen, weil ich die erste ostdeutsche Mitwohnzentrale in Anspruch genommen habe. Und es war eine sehr merkwürdige Ecke, die merkwürdig tot war und gleichzeitig klebte so ein bisschen Stasi-Geruch dran. Man hatte überall noch die Überwachungskameras.
Merkwürdige Stimmung also und ein radikaler Wechsel von der Schweiz nach Ostdeutschland. Michael Angele unterscheidet zwischen Ost- und Westberliner, wenn er auf die Mentalitätsunterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland zu sprechen kommt.
Die Mentalitätsunterschiede zwischen West und Ost sind immer noch groß. Ich bin aber einer, der mit dem Osten gut kann, weil die Ostler mit den Schweizern besser können als mit den Westdeutschen. Weil die Schweizer sind nicht wie die Westdeutschen die Siegel, sind nicht die Imperatoren. Es ist ja komisch, dass sich dieses Bild, das die Schweizer von den Schwaben haben, in gewisser Weise wiederholt, in dem, was die Ostdeutschen von den Westdeutschen halten.
Die ehemaligen Ostdeutschen denken also ähnlich über die ehemaligen Westdeutschen wie die Schweizer über die Deutschen. Verallgemeinerungen und Vorurteile sind ja praktisch überall anzutreffen, wenn von Nationen die Rede ist. Michael Angele sind die diplomatischen Spannungen, aber auch Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland schon von Berufswegen bekannt. Und er weiß auch, dass in der Schweiz die Deutschen oft nicht den besten Ruf genießen.
Wenn man auf der Schweizer Autobahn gefahren ist und ein Mercedes rast mit 190 auf der linken Spur, war es natürlich ein Deutscher. Also dieses Verhalten, der Zweite Weltkrieg wird verlängert in die Gegenwart und statt Tanks fahren wir jetzt Mercedes und was Hitler nicht geschafft haben, schaffen wir jetzt. Das gab es natürlich schon. Also die Ressentiments gegen die Schwaben verstehe ich sehr, sehr gut.
Während man in der deutschsprachigen Schweiz meint, die Schweiz werde immer deutscher, stellt Michael Angele in Berlin eine Verschweizerung fest, wie er es nennt, eine Verschweizerung unter den jungen Deutschen. Es gäbe eine positive Gemütlichkeit, eine Gelassenheit, eine Antihysterie mittlerweile, sagt er. Und, man höre und staune, man entdeckt, dass es auch einen Schweizer Witz gibt, einen bissigen Witz. Aber die klischierte Freundlichkeit in der Schweiz nervt Michael Angele.
Komme ich in die Schweiz, gehe ins Coop oder ins Migros, gehe dort an die Kasse und bezahle meine Sachen und dann liegt der Kassenzettel da auf dem Laufband und ich vergesse. Dann sagt mir die Verkäuferin, excuse Sie, Herr, der Zettel, Sie testen nur Ihre Zettel. Und dann sage ich, ja, ich brauche ihn, aber nicht. Dann entschuldigt die sich bei mir, dass ich den Zettel nicht brauche. Das wäre hier undenkbar. Also erstmal würde mich niemand auf den Zettel hinweisen. Zweitens würde sich niemand dafür entschuldigen, dass ich jetzt diesen Zettel nicht brauchen kann. Es geht mir wahnsinnig auf den Sack, aber wenn ich hier bin, vermisse ich eine gewisse Grundfreundlichkeit.
Manchmal vermisst man ja auch das, was man nicht mag. Schweizerinnen und Schweizer haben diese Freundlichkeit antrainiert, was übertrieben sei, meint Michael Angele. Nicht, dass er etwas gegen die Schweizer hätte, aber er persönlich entspreche nicht den Schweizer Klischees.
Was man mit den Schweizern schon oft verbindet, ist halt eine gewisse, ja, vornehm gesagt Zurückhaltung und weniger vornehm gesagt eine gewisse Verklemmtheit.
Noch ein Wort zur unterstellten Leidenschaftslosigkeit. Das Aufbegehren gegen die Ordnung habe sich doch leidenschaftlich gezeigt, hält Michael Angele entgegen. Zum Beispiel bei den Zürcher Unruhen Anfang der 80er. Diese Jahre beweisen doch, dass auch leidenschaftliches Blut in den Schweizer Adern fließt. Ursina Lardi spricht von einem Kulturschock. Sie kam 3 Jahre nach der Wende von den Bündner Bergen nach Berlin.
Es war für mich natürlich erschreckend. Es war aufwühlend. Es war noch sehr, sehr anders als ich kannte auch noch nicht viele Städte oder so, aber im Vergleich zu Zürich oder sowas, das war noch sehr roh. Man sah ja wirklich noch Einschüsse vom Krieg in den Häusern zum Teil. Also es war ja alles noch unrenoviert, überhaupt nicht wieder aufgepeppt, aber es hat mich auch sofort fasziniert. Ich habe mich da auch sofort wohlgefühlt.
Ursina Lardi kam nach Berlin, um die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule zu bestehen, was ihr auch gelang. Die Karrierechancen in Berlin seien viel besser als in der Schweiz, sagt sie. Heute ist die 38-jährige Schauspielerin freischaffend, lebt mit ihrem deutschen Mann und ihrem 6-jährigen Sohn in Berlin-Charlottenburg. Obwohl sie hier stark verwurzelt ist, vermisst sie, na was wohl, die Schweizer Berge. Mit ihrer Mutter spricht sie noch rätoromanisch, mit ihrem alltäglichen Umfeld aber Hochdeutsch, mit einem rollenden R. Obwohl sie mehrsprachig aufgewachsen ist, kommt ihr Schweizerdeutsch manchmal leichter rüber, gerade wenn sie müde ist. Was bedeutet denn Heimat für die schlanke, aufgeweckte Schauspielerin? Ist Berlin Heimat?
Meine Heimat ist da, wo ich herkomme. Ich wohne gerne hier. Ich bin hier gut aufgenommen worden. Dieser Staat hat mir ein ganzes Studium bezahlt. Ich habe hier immer Arbeit gehabt. Verwurzelt ist trotzdem was anderes. Verwurzelt bin ich zu Hause. Auch wenn ich hier gerne bin und schon so lange bin.
Verwurzelung, Heimat, Zuhause fühlen. Ursina Lardi sagt es so als Bündnerin.
Also der große Unterschied ist eben, aus einem kleinen Bergdorf zu kommen und dann plötzlich in so einer riesigen Großstadt zu sein. Und die Bündner sind ja auch nochmal spezielle Schweizer.
Was für spezielle?
Ich denke, also für mich war Zürich schon Ausland. Das ist für mich als Bündner Mädchen, war für mich Zürich schon weit, weit, weit weg.
Ihr Sohn ist heute 6 Jahre alt und wächst in Berlin auf. Er ist halb Deutsch, halb Schweizer. Die L-Klischees über die Schweizer, Langeweile, Langsamkeit und Leidenschaftslosigkeit, amüsieren Ursina Lardi, gerade weil sie doch stimmen, räumt sie ein. Sie selbst hat die 3L schnell abstreifen müssen. Sie musste lernen, sich in Berlin zu behaupten. Sie legte sich eine dickere Haut an.
Naja, also ich glaube schon nicht, dass man in der Schweiz zu hören kriegt, so dumme Schlampe, geh mal runter vom Bürgersteig oder so. Das kriegt man hier schon mal zu hören oder hat man schon mal zu hören bekommen. Aber ich bin auch viel lockerer damit geworden.
Der Appenzeller Hermann Rohner in Berlin musste sich zwar nie handfeste Beschimpfungen anhören, aber sehr wohl andere Ausdrücke in der hochdeutschen Sprache lernen.
Zum Beispiel wischen und fegen. Fegen hier in Deutschland ist mit dem Besen kehren, ja. Und wischen ist mit dem Lappen feucht aufnehmen. Ja, und in der Schweiz wische ist mit dem Besen, das heißt genau andersrum. So eine Sachen muss man lernen. Anfangs habe ich gesagt, ja, hier kannst du hier noch wischen. Irgendwo hier draußen auf dem Bürgersteig, und dann haben sie mich komisch angeguckt. Was? Warum soll ich hier wischen?
Oder ein anderes Beispiel, Wasser mit Sprudel heißt es hier und nicht etwa Blöterli Wasser oder Mineralwasser. Hermann Rohner ist Gastwirt in der Helvetia Rösti Bar und bietet alpenländische Küche und Spezialitäten aus der Schweiz an. Selbst nach 14 Jahren, die er schon in Berlin-Kreuzberg lebt, empfindet er die deutsche Sprache als Fremdsprache. Er müsse eigentlich permanent übersetzen. Ist die Langsamkeit das eine L-Klischee der Schweizer, weil wir alles innerlich übersetzen müssen? Hermann Rohner ist sehr sprachgewandt, in Kanada geboren, eine holländische Mutter, mit einer Spanierin verheiratet gewesen und zuvor in Frankreich gelebt. Heimat bedeutet für ihn das Appenzellerland. Er verbindet damit Geborgenheit, Verbundenheit und Erinnerungen. Aber klar ist, dass er Berlin-Kreuzberg besser mag. Die Schweiz sei ihm geistig zu eng, sagt der Mann, der sich in den 80er Jahren in der Hausbesetzerszene bewegte. Das Leben in der Schweiz sei zwar einfacher, in Deutschland sei man mehr auf sich alleine gestellt. Und besonders in Kreuzberg sammelt sich alles, deutet Hermann Rohner an, dann schweigt er.
Schweizer Sauberkeit ist ja nicht nur ein Klischee oder Schweizer Pünktlichkeit. Es gibt in der Tat, das ist auch meine Erfahrung jetzt hier mit dem Personal. Ich habe ja ein paar Schweizer und Schweizerinnen hier auch eingestellt bei mir. Ein Unterschied zum Beispiel ist, dass Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, ein ganz anderes Verhältnis zur Gastronomie haben. Ja, man merkt einfach, dass die Schweiz irgendwie, keine Ahnung, 150 Jahre Erfahrung mit Tourismus hat. Ja. Also der Berliner an sich, und das ist auch wiederum kein Klischee, ist unfreundlich.
Drinnen hängt ein Bild des Matterhorns. Das habe ein Gast mitgebracht, sagt er kleinlaut. Rivella, des Schweizers Lieblingsbrause, ist gut sichtbar auf der Theke aufgestellt. Der Kabarettist Emil wirbt für Rivella mit dem Spruch: Wir Schweizer sind nicht langsamer, wir genießen nur länger. Auch eine Erklärung des Schweizer L-Klischees. Hermann Rohner muss täglich den Gästen erklären, wie Rivella schmeckt. Welche Reaktionen gibt es von Nicht-Schweizern auf unser Nationalgetränk?
Na, die Meinungen sind da sehr unterschiedlich. Ja, manche finden das total gut und andere meinen, irgendwie schmeckt komisch. Und viele, wenn die lesen oder wenn die hören, dass das eben eigentlich aus Milch hergestellt wird, dann sagen die, nee, das will ich nicht. Ja.
Eigentlich will Hermann Rohner die Schweizer Klischees vermeiden. Ein Schweizer Ambiente wollte er in seinem Lokal einrichten, aber nicht jedes Image seines Heimatlandes darstellen. Es flattern keine Schweizer Kreuze an der Fassade, es wird kein Jodel gespielt oder nicht etwa in Trachten serviert. Und trotzdem wolle er hier Heimatgefühle ausleben, aber eben seine Schweiz. Das Geschäft läuft gut. In Kreuzberg ist die Helvetia Röstibar konkurrenzlos. Da sei ein Schweizer Lokal einzigartig. In ganz Berlin gäbe es höchstens 2 oder 3 Lokalitäten. Bewegen wir uns mal weg von Berlin, raus aus der deutschen Metropole. Und zwar nach Düsseldorf. Dort lebt Doris Bühler in einer großen Altbauwohnung. Sie ist Soziologieprofessorin an der Universität Wuppertal, etwa 30 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Doris Bühler aus Zürich lebt nicht ganz freiwillig seit 15 Jahren in Deutschland. Nach ihrer Habilitation hat sie nach einer Professur Ausschau gehalten. Und der Markt in der Schweiz war dafür schlicht zu klein. Die Schweizerin musste am Anfang in Deutschland die deutschen Gepflogenheiten lernen und auf den Tisch klopfen, wenn ihr etwas nicht passte.
Ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als ich an der Uni war, da hat mir ein Kollege einen Raum weggenommen, den ich für meine Assistenten eigentlich zugesagt hatte, und irgendwann war da plötzlich der mit seinen Mitarbeitern da drin, und dann dachte ich, naja, da sagst du nichts und bleibst höflich, dann wird der wohl einsehen, dass er dir Unrecht getan hat, wahrscheinlich wird er sich entschuldigen, vielleicht bekomme ich dann auch meinen Raum von irgendjemandem zurück. Und das war natürlich überhaupt nicht so. Und im Gegenteil, es drohte mir, der zweite Raum weggenommen zu werden. Und da merkte ich, da muss man sehr energisch dann sagen.
Die Soziologin richtet ihr Augenmerk auch im Alltag auf soziologische Phänomene in ihrem mittlerweile vertrauten deutschen Zuhause. In Deutschland herrsche ein anderer Erziehungsstil, sagt sie. Ein anderer Alltagsstil. Eine deutlichere Durchsetzungskraft. Das macht sie an kleinen alltäglichen Beobachtungen fest.
War man in einer Bäckerei, da kam ein kleines Mädchen rein, und wie das dann so üblicherweise passiert, die Verkäuferin sieht's nicht, weil es so klein ist und unter der Theke verschwindet. Und dann kam die Kleine halt ganz lange nicht dran. Und irgendwann hat die Verkäuferin sie dann entdeckt, und dann kam dann die Kleine raus, und dann wurde sie von ihrer Mutter sofort angefahren. Warum hat das so lange gedauert? Du musst immer gleich meckern. Und ich denke, das wäre jetzt nicht etwas, was man in der Schweiz so schnell hören würde als Erziehungsleitsatz, der dann dem Kind mitgegeben wird. Man würde eher sagen, du musst höflich bleiben, du musst anständig bleiben, das zahlt sich aus.
Meint Doris Bühler. Bilder von den anderen oder von einem anderen Land werden zunächst ja auch durch Erinnerungen geprägt. So auch bei Doris Bühler.
Mein Vater, der hat noch an der Grenze gelegen, und als Kinder haben wir das mitbekommen und man fürchtete sich. Ich weiß noch, als der erste deutsche Geschäftsbesuch zu Besuch kam, war ich sehr erstaunt, dass er höflich war und nicht so gefährlich, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Er war auch eher kleinwüchsig, schon das hat mich beruhigt. Da war ich ein Kind, und mein Vater hat auch damals auch so diese Bücher zurückgebracht aus England. Er hatte viele Geschäfte mit dem Ausland, und aus England brachte er die Bücher über die KZs, Dokumentationsbände, und aus Deutschland brachte er dann Geschäftsbesuche. Und als Kind fand ich das etwas unmöglich.
Doris Bühler sei in den 15 Jahren, die sie in Deutschland verbracht hat, bereits ein bisschen deutscher geworden, sagt sie.
Das hat vor allem, denke ich, auch mit dem Beruf zu tun. Ich mache hier eben, versuche ich in meinem Gebiet ein bisschen etwas zu bewirken, auch Einfluss zu nehmen, auch Stellung zu nehmen zu Sachfragen. Und ich denke, das könnte ich besser, wenn ich eingebürgert wäre. Es ist ja dann doch für eine Soziologin nicht optimal, wenn sie nicht einmal wählen darf. Ich würde sagen, beruflich trage ich 80% Deutschland in mir und privat 80% Schweiz.
In Deutschland fühlt sich Doris Bühler als Schweizerin, in der Schweiz hingegen manchmal als Deutsche. Aber es zieht sie nicht in die deutschsprachige Schweiz. Wenn sie wählen könnte, möchte sie am liebsten nach Montreux an Genfersee ziehen. Zurück in der Bundeshauptstadt Berlin. Heidi Mumenthaler, eine Künstlerin, lebt im Prenzlauer Berg. Über Berlin sagt sie:
Berlin ist eine schwierige Stadt. Ich kenne viele Menschen, die auch hierher ziehen wollten und nach einem halben Jahr wieder gegangen sind. Sei es zurück nach Barcelona, sei es zurück in die Schweiz oder nach Österreich. Weil diese Stadt hat wenig Einladendes. Das ist ja keine schöne Stadt, vordergründig. Es ist eine schnelle Stadt, es ist eine hektische Stadt. Es ist eine ungemütliche Stadt.
Ungemütlich, hektisch, nicht einladend. Eine Hassliebe zu dieser Stadt.
Hass ist ein intensives Wort, aber es ist schon so, dass ich es dann manchmal nicht mag. Oder die Deutschen sind sehr anders als die Schweizer. Sie sind schneller, sie sind forscher, sie sind hektischer und sie sind mal die Ersten. Kann man auch so sagen. Und da muss man gucken, wo man bleibt.
Und umgekehrt, ihre Liebe?
Die Liebe ist, dass diese Stadt wunderbare Ecken hat. Es ist eine Stadt, die sich unglaublich mischt. Hat hier alles nebeneinander Platz. Verrückte Menschen, ganz normale Menschen, Kinder, groß, klein, dick, dünn. Es gibt da alles auf einmal. Und das hat alles nebeneinander Platz. Und das ist toll. Und man kann sich hier bewegen, egal wie man ist. Es interessiert niemanden. Man fällt nicht auf.
Eine angenehme Anonymität bietet diese Großstadt, sagt die 46-jährige Malerin. Sie ist wegen der Kunst vor 10 Jahren nach Berlin gekommen.
In Berlin ist eben jeder ein Künstler. Ich kam mal hier aus der Tür raus und hab einen Fernseher verschenkt. Es kam mir ein Mann entgegen, so ein richtiger Berliner, im Blaumann, und der guckte mich an und sagte: "Was? Jetzt klatschen Sie mal in die Hände." Und er meinte natürlich, wir mussten dann beide sehr lachen, weil hätte ich in die Hände geklatscht, wäre der Fernseher ja kaputt gegangen. Er wäre mir halt aus der Hand gefallen. Und sowas gibt's halt wirklich nur hier in dieser Stadt. Und dafür liebe ich diese Stadt. Für diesen Humor und für dieses Trockene und Charmante.
Der trockene Humor der Berliner. Heidi Mumenthaler mag im Grunde genommen keine Verallgemeinerungen. Sie sagt etwa nicht, dass etwas typisch deutsch oder typisch schweizerisch ist. Und doch fallen ihr laufend Geschichten ein. Geschichten mit einer bestimmten Bedeutung.
Es war an einer Kasse beim Einkaufen, war ein kleines Kind, das kaufte Haltbarmilch. Das war ein scheußliches Getränk. Dann habe ich mitbekommen, dass diesem Kind, ich glaube, 2 Cent gefehlt haben. Und der Mann neben diesem Kind hat sich weggedreht von dieser Situation. Das finde ich dann unmöglich. Da denke ich dann wieder, in der Schweiz hätte dieser Mensch gefunden, die kriegst du jetzt von mir, diese 2 Cent. Ich habe dieses Wegdrehen nicht verstanden. Wenn die Leute sagen, warum kommen Sie aus Bayern, Süddeutschland? Und ich sage, nein, ich komme aus der Schweiz. Was? Sie heißen Heidi und kommen aus der Schweiz? Das ist seltsamerweise wirklich etwas, was die Deutschen mit der Schweiz verbinden ist. Diese Johanna Spiri-Geschichte mit dem Heidi und dem Geißenpeter.
Schweizer in Deutschland, eine Reportage von Janina Lapart. Sie können diese Sendung nochmals hören im Internet und sie dort auch als Podcast beziehen unter deres2.ch.